Ja, es ist wunderschön, in so einem Bekenntnisgottesdienst zu sein und mitzuerleben, wie zwei junge Frauen ihren Glauben zu Jesus bekennen und wie gemeinsam unseren Glauben an unseren Herrn, an Jesus bekennen. Und ich möchte gerne uns daran erinnern, dass wir vor einigen Wochen, Ende Januar, hier gemeinsam unsere Liebe zu Jesus bekannt haben. Ich habe nochmal unsere Fingerabdrücke, mit denen wir unsere Liebe zu Jesus bestätigt haben, hier an die Wand gebracht, um uns daran zu erinnern. Jesus, wir lieben dich. Es ist eine relativ einfache Sache, nach vorne zu kommen und einen Fingerabdruck zu geben. Aber was passiert in meinem Herzen, wenn ich Jesus meine Liebe bekenne? Und noch mehr, wie mache ich das? Wie liebe ich Jesus? Johannes hat es so zusammengefasst oder so ausgedrückt: Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge allein, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Weil Liebe sich nicht mit den Worten erschöpft, sondern sie auch im Leben zum Ausdruck kommen will, möchte ich auch eine Serie beginnen und einige Predigten darüber halten. Wie kann ich Jesu Liebe bezeugen? Ja. Jesus lieben heißt, unter diesem Motto werden wir dann einige Predigten uns anschauen, und heute heißt es, ihn bekennen, Jesus bekennen. Ich habe dieses Thema für heute gewählt, einmal, weil es heute ein Taufgottesdienst ist und Menschen sich auf diese Art und Weise, die Jesus eingeführt hat, zu Jesus zu bekennen, in der Taufe. Und das ist etwas, was im Grunde genommen jeder kann. Ja, auf die Frage sagen und ins Wasser eingetaucht werden. Aber es ist nicht ein bloßes Ritual, sondern das ist der Ausdruck der Liebe zu Jesus. Zum Zweiten habe ich dieses Thema ausgesucht, weil die Frage, die Jesus an Petrus gestellt hat, und das war das Thema der letzten Predigt, hast du mich lieb? Sie kam, nachdem Petrus ihn dreimal nicht bekannt hat, verleugnet hat. Er war überzeugt von sich, dass er sich immer zu Jesus stellen wird, hat auch gesagt, wenn alle anderen fliehen, sich drücken, sich nicht zu dir bekennen, ich gehe bis in den Tod für dich, mit dir. Und dann erlebt er, dass er dreimal Jesus verleugnet, dreimal hintereinander. Die Situation war brisant. Jesus war verhaftet, er wurde verhört, und Petrus war mutig genug, bis in den Hof des Gerichtsgebäudes zu kommen und dort sich aufzuhalten, um in der Nähe zu sein. Aber als er gefragt wurde, bist du nicht auch einer von denen? Sagte er, ich kenne ihn nicht. Und danach stellt Jesus ihm die Frage dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Das ist die Frage, die sich mir immer wieder stellt und der ich mich immer wieder stellen möchte. Also ich möchte nicht dahin kommen, leere Worthülsen zu bilden. Nur zu sagen, Jesus ist toll und er ist Sohn Gottes, aber wenn es darauf ankommt, kenne ich ihn nicht. Sondern ich möchte, dass diese Bekenntnis von der Liebe gesteuert wird und dass es ein herzliches Bekenntnis zu Jesus ist, und zwar in guten wie in bösen Tagen. Deswegen, lass uns mal sehen, was ist mit Petrus passiert. Er hat dreimal Jesus gesagt, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich liebe. Du kennst alle Dinge. Du kennst mein Inneres. Aber dann sehen wir auch in der Apostelgeschichte, wie dieser Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, sich zu ihm bekennt. Es gibt viele Situationen. Eine möchte ich herausgreifen, und zwar eine, die schon in Kapitel 4 steht, dass Petrus sich zu ihm bekennt. Es hat eine Geschichte. Sie gehen wie gewöhnlich zum Gebet in den Tempel. Also ein ganz normales Leben. Bei uns wäre das wahrscheinlich Mittwoch, ja, oder jetzt Freitag, Missionsgebet. Wir gehen zum Gebetsgottesdienst. Also ist nichts, keine besondere Aktion, ja, sondern mitten im Leben unterwegs. Sehen Sie einen Mann sitzen, den kannten Sie schon länger, er ist lahm da und bettelt, er ist arm und kein Geld dabei. Ja. Dann sagen Petrus, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, möchten wir dir geben. Steh auf, ja, und wandle und gehe. Und er wird gesund. Und ihr könnt euch vorstellen, dass so etwas begeistert, ja. Und die Leute, die das gesehen haben, das Gerücht läuft rund, sie gehen in den Tempel zu beten, da kommt immer mehr Volk, ja, und haben große Augen, gucken Petrus und Johannes an, wie Halbgötter. Weil sie haben jemand gesund gemacht. Und hier in dieser, sagen wir mal, guten Situation, wo man bewundert wird für das, was gerade geschehen ist, bekennt sich Petrus zu Jesus. Und das ist, was das Bekenntnis ausmacht. Er sagt, was guckt ihr uns so an, als ob wir das gemacht hätten? Wir sind es nicht. Das ist Jesus, in seinem Namen ist das geschehen. Auf seine Initiative hin, in seiner Kraft. Es war sein Wille, wo immer etwas passiert, was Jesus tut. Petrus bekennt sich zu ihm. Das ist eine gute Situation, in der es manchmal uns schwerfällt, nicht die Lorbeeren für sich zu belassen und nicht in diesem Rampenlicht stehen zu bleiben. Ja, also wir sind es, ja, die das gemacht haben, geleistet haben, die das können, sondern dann sich zu Jesus zu bekennen und sagen, er ist es, der es gemacht hat. Doch dieses Gerücht macht sich breit, nicht nur bis zu interessierten und neugierigen Volksmassen, sondern auch bis zu führenden Leuten. Und so kommt es, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Und diesen Text möchte ich mit euch zusammen anschauen, den Apostelgeschichte Kapitel 4 steht, was nun passiert. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die aus dem hohepriesterlichen Geschlecht waren, und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Mit anderen Worten, wer hat euch das Recht gegeben, diesen Menschen gesund zu machen? Und hier hat sich schon die ganze High Society von Jerusalem versammelt. Alles, was Rang und Namen hatte, hier sehen wir die Obersten und Ältesten von Israel. Das waren ein besetztes Land, aber mit viel Selbstverwaltung, und die Obersten und Ältesten hatten das Sagen. Ja, und Petrus und Johannes, die beiden, die dabei waren, sie haben sie nicht um Genehmigung gefragt. Sie haben nicht gewartet, bis sie beauftragen, heilt die Kranken. Sie sind irgendwie an ihrer Vollmacht vorbei und haben Dinge getan, die sie nicht können. Und deswegen fragen sie nach, in wessen Namen habt ihr das getan? Weil ihr könnt das nicht gemacht haben. Wer ist es, der euch befehligt? Hier sind noch andere Leute, die Schriftgelehrten in Jerusalem. Das sind die Theologen der damaligen Zeit. Die Leute, die das ganze Alte Testament von klein auf studiert haben, das war üblich. Schriftgelehrter hatte von klein auf sein Leben dem Studium der Schrift gewidmet. Das waren Leute, die sich wirklich gut auskannten. Sie sitzen da und fragen Petrus, in wessen Namen habt ihr das gemacht? Oder auch Hannas, der Hohepriester, und da werden weitere Namen von Hohepriestern genannt, Kaiaphas, Johannes, Alexander und alle aus hohepriesterlichem Geschlecht. Also die ganze Elite des Landes Israel, aus der Regierung, aus der Theologie, aus der religiösen Welt, sie war da. Wie würde das heute aussehen? Also der Oberbürgermeister von Köln, das ist zurzeit Henriette Recker, Bürgermeister von Köln, Kalk von unserem Stadtbezirk hier, Stefan Keller, der Rektor der Uni, Axel Freimuth, der Präsident von Köln, Uwe Jakob, der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Wölki, der Stadtsuperintendent, Dr. Bernhard Seiger, Dann die RCK, sämtliche Pastoren, Priester der evangelischen, katholischen, orthodoxen Kirchen. Sie alle sind hier versammelt und fragen, in wessen Namen tut ihr das, was ihr hier macht? Das war die Situation, in der Petrus stand und sich rechtfertigen musste. Wir erleben das auch immer wieder, dass wir gefragt werden, warum macht ihr das, was ihr macht? Wie kann das möglich sein, dass das, was bei euch passiert? Nun, Petrus antwortet, das ist eine willkommene Gelegenheit, auch wenn sie brisant ist, auch wenn sie quasi vor dem Gericht stehen, auch wenn sie sich verantworten müssen, aber hier drückt sich Petrus nicht. Er liebt Jesus. Er liebt Jesus und er bekennt sich zu ihm. Hören wir mal die Worte, die Petrus spricht. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei auch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Petrus macht das unumwunden deutlich, auf wessen Konto diese Tat geht. Diese Wohltat geht am Menschen. Wie kommt es, dass es mitten in Köln eine Gemeinde gibt, in der am Sonntag in all den Gottesdiensten mehr Besucher gibt als Mitglieder? Wie kommt es dazu? Es ist Jesus. Es ist Jesus, denn in seinem Namen rufen wir Menschen zu kommen und ihm zuzuhören. Es ist nichts und niemand anderes. Es ist er. Ja, das ist eine ursprünglich von Aussiedlern gegründete Gemeinde, jetzt über 30 Nationen beherbergt und Gottesdienste in 3 Sprachen hat. Wie macht ihr das? Das ist Jesus. Das ist Jesus, denn in seinem Namen, in seinem Auftrag machen wir alle Völker zu Jüngern. Das ist sein Plan und er verwirklicht ihn hier in dieser Gemeinde. Dass junge und ältere Menschen sich gegenseitig in Liebe und Wertschätzung gerne haben, miteinander umgehen. Wie kommt das? Es ist Jesus, der unsere Herzen verändert und die Herzen der Väter zu ihren Söhnen, die Herzen der Söhne zu ihren Vätern bekehrt und dieses Zusammenleben möglich macht. Er ist es. Wie kommt es, dass ehemals Drogenabhängige, obdachlose Kriminelle heute als Pastoren, Diakone, Prediger und Leiter von Gefährtenhilfen dienen? Es ist Jesus. Es ist Jesus, der gesagt hat, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es geht nur auf sein Konto. Er ist es, der es tut. Wie kommt es, dass Menschen verschiedener Herkunft, Atheisten, Moslems, formelle Christen, Buddhisten zum Glauben an Jesus kommen, Esoteriker? Wie kommt es, dass sie sich in der Taufe zu Jesus bekennen und zu Mitarbeiter in der Gemeinde werden? Es ist Jesus. Er ist es. Wie kommt es, dass ihr das Evangelium predigt, so als ob es nur die eine Möglichkeit wäre, gerettet zu werden? Es ist Jesus. Er ist es, der uns befähigt und an dem wir diese Wunder sehen und erkennen. Wie kommt es, dass hier einige im Raum sitzen, die krank gewesen sind und von Ärzten aufgegeben wurden und heute nach Jahren hier im Gottesdienst sitzen. Weil sie gelesen haben, wer krank ist, der rufe die Ältesten zu sich, dass sie für ihn beten. Und das so gemacht hat, sind es die besonderen Christen, besonderer Glaube von ihnen, sind es die besonderen Ältesten. Es ist Jesus, der sie gesund macht. Wie kommt es, dass Menschen, die auf den Tod zugehen, Diagnose deutlich macht, dass sie nicht mehr lange zu leben haben und sie ihn fröhlich bekennen und zuversichtlich in den Tod gehen? Es ist Jesus. Er ist es. Wo hast du in deinem Leben Jesus auf deine Art und Weise, in deinem Umfeld, in deinem Leben erfahren? Jesus lieben bedeutet, ihn zu bekennen. Verschweige nie, wenn du Jesus erlebst, erfährst, wenn du etwas von ihm erkennst, wenn er etwas tut. Und im Leben eines jeden Einzelnen von uns hat Jesus eine ganze Menge getan. Setze Jesus in Beziehung zu den Menschen. Das hat Petrus hier ebenso getan. Er hat sie in Beziehung zu ihnen gesetzt. Gucken wir doch in den Text. Hier heißt es, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, das geschehen ist. Hat Jesus nur mit mir etwas zu tun? Hat er nur mit uns, den Christen, etwas zu tun? Hat Jesus nicht auch mit jedem Menschen etwas zu tun? Was müssen sich diese Leute anhören, die alle eigentlich zu Gericht über ihm sitzen? Und er sagt, wir leben und handeln im Namen Jesu, den ihr gekreuzigt habt. Ist das wirklich so? Hat jemand von diesen Leuten einen Hammer in der Hand gehalten und Jesus festgenagelt? Nee, das waren die Römer. Aber wir könnten sagen, ja, aber diese Menschen haben es gefordert, dass er gekreuzigt wird. Ist er deswegen am Kreuz, weil sie gefordert haben? Wenn wir Jesus lieben und ihn bekennen, dann wissen wir, dass er dort am Kreuz hing, nicht weil die Obersten Israels es gefordert haben, die Schriftgelehrten, die Priester, auch nicht weil die Römer nach ihrem Gesetz einfach jemanden kreuzigten, auch wenn Pilatus keine Schuld an ihm erkannt hat und trotzdem der Kreuzigung preisgegeben hat. Nein, er hing dort am Kreuz wegen meiner Schuld, wegen meiner Sünde. Und deswegen hat Jesus mit jedem zu tun. Es gibt keinen Menschen, der über diese Erde geht, der nicht dafür verantwortlich ist, dass Jesus am Kreuz hing. Weil er hing dort wegen der Sünde eines jeden einzelnen Menschen, der jemals über diese Erde gegangen ist. Ja, deswegen, wenn wir Jesus lieben, dann wissen wir, dass er für die Sünde jedes einzelnen Menschen gestorben ist, der um mich herum ist. Ja, das möchte ich ihm sagen. Wozu? Um ihm schlechtes Gewissen zu machen? Will ich das sagen, um ihn fertig zu machen, um zu sagen, wie schlimm, wie schlecht er ist? Ich möchte es ihm sagen, um zu zeigen, wie sehr Gott ihn liebt. Wie sehr Jesus ihn liebt. Und wenn Petrus hier sagt, in seinem Namen, im Namen Jesu, den ihr gekreuzigt habt, haben wir diese Tat vollbracht, dann mit dieser klaren Hoffnung, er ist auch für deine Sünde dort am Kreuz gestorben. Das ist die Wahrheit. Weil die Bibel sagt es uns deutlich, er ist für die Sünden der ganzen, nicht nur für die unseren, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Und meine Sünden sind das, deine Sünden, Sünden eines jeden einzelnen Menschen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Wenn ich das begriffen habe, dass es seine Liebe ist zu mir, dass er das gemacht hat, um mich zu erlösen, dann lässt es meine Liebe wachsen. Denn Jesus hat gesagt, wer viel vergeben ist, der liebt viel. Und jedes Mal, wenn ich das sage, auch wenn es schon jahrzehntelang ist, schlägt mein Herz höher. Wieder neu, noch ein Stück mehr begreife, wie sehr muss Jesus mich geliebt haben, dass er das getan hat. Wie sehr muss er den Menschen lieben, mit dem ich zu tun habe, wenn er das für ihn getan hat. Und Jesus wünschte nichts mehr, als dass jeder Mensch diese Botschaft hört und gerettet wird, dass dieser sein Tod ihm zur Erlösung wird, zur Errettung wird. Deswegen, wenn wir Jesus bekennen, lasst uns ihn in Beziehung zu Menschen setzen. Wenn wir heute mit Menschen reden, den ihr gekreuzigt habt, den ihr umgedeutet, entmythologisiert, ignoriert habt, den ihr für eure Ideologien als Revolutionär oder als Gesellschaftstransformer umgedeutet habt, für Kreuzzüge, für Hexenjagd, für Unterdrückung, für Judenverfolgung missbraucht habt, den ihr auf psychologisches Trostpflaster, auf religiöse Rituale, auf den Bedürfniserfüller reduziert habt, den ihr aus dem öffentlichen Leben verdrängt, totgeschwiegen, zu einer Randfigur degradiert und im pluralistischen Sinne beliebig gemacht hat. Diesen Jesus, den hat Gott nicht am Kreuz gelassen. Diesen Jesus, den hat er nicht im Tod gelassen. Diesen Jesus hat er auferweckt. Und das ist es, was Petrus hier bezeugt. Ihn, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Ja. Dieser Jesus ist der Eckstein, der von Bauleuten verworfen ist. Er ist nicht brauchbar. Er ist in allen Zeiten, wo der Zeitgeist wechselt und die Parameter gewechselt werden, er passt nie wirklich rein in das Denken dieser Welt. Und deswegen wird er immer wieder verworfen. Man kann ihn nicht ganz rauskriegen, weil überall in jedem Land kommen die Zeugen Jesu hinein und sie reden über ihn. Aber nein, wir können ihn nicht reinpassen in unser Denken. Er passt nicht in unsere Zeit hinein, in den Zeitgeist, in dem wir leben. Er wird verworfen, aber er ist es, den wir zu allen Zeiten bekennen. Sag den Leuten, was Gott mit ihm gemacht hat. Er hat ihn nicht nur auferweckt und nicht nur im Himmel zur Rechten Gottes sitzen lassen, sondern er hat ihn zum Heil für alle Menschen gemacht. Und nun spricht Petrus einen Satz, der es in sich hat. Er sagt, es geschieht im Namen Jesu. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es ist eine ganz krasse Aussage. Die ist genauso klar wie auch erschreckend für viele Menschen. Ganz sicher auch damals für die Leute, vor denen Petrus stand, vor der ganzen Elite seines Landes und sagte, Leute, es gibt niemand anderen, in dem das Heil zu finden ist. Das sagt er den Regierungsbeamten. Das sagt er den Theologen. Das sagt er denen, die die ganze religiöse Kultur prägen und sie halten. Ja. Er sagt, es gibt keinen anderen Namen, in dem es das Heil zu finden gibt. Das ist Bekenntnis zu Jesus. Ich glaube mir, kaum eine andere Aussage wird in unserer Zeit so stark angefochten sein wie diese. Da kommen gleich Bedenken. Ja? Das ist ein bisschen zu radikal, wenn du sagst, nur Jesus. Wichtig ist, dass der Mensch glaubt. Also wenn du nur ganz fest und aufrichtig glaubst, dann wird es dich auch retten. Egal woran. Dieses Bekenntnis macht uns deutlich, nein, es ist nicht egal, woran ich glaube. Es ist nicht, kommt nicht so darauf an, dass mein Glaube fest und stark ist, sondern mein Glaube an den Gott, der das Sagen hat. An den Namen, dem alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Dass ich an ihn glaube. kommt gleich das Bedenken, ja, aber ist das nicht etwas unfair, wenn Menschen, die anders glauben, verloren gehen würden? Ist das nicht so, dass es nur verschiedene Namen sind, ob du jetzt Jesus oder Allah oder Buddha sagst, Hauptsache du glaubst an Göttliches? Nein, es ist nicht egal, woran du glaubst. Es ist Jesus. Es ist Jesus, der der Schöpfer dieser Welt ist. Es ist Jesus, der der Erlöser dieser Welt ist. Es ist Jesus allein, und das macht Petrus hier nochmal sehr deutlich, die Rettung und das Heil gibt. Glaubst du wirklich, dass wenn es auch noch 100 andere Wege geben würde, wie der Mensch sich retten kann, dass Gott, der liebende Vater, seinen einzigen Sohn, den er geliebt hat, hergeben würde, hier auf die Erde in die Folter und in die Kreuzigung? Das wäre unfair, oder? Aber weil es keinen anderen Weg gibt, als diesen einen, unsere Sünde zu tilgen, unsere Sünde zu bezahlen, uns Erlösung zu geben, geht Gott aus seiner Liebe zu uns diesen Schritt, geht Jesus aus Liebe zu uns diesen Schritt, er geht ans Kreuz, meiner Sünde wegen. Er bezahlt die volle Strafe dafür, durch seinen Tod, als einer, der nie gesündigt hatte. Ihn auferweckt Jesus, ihn auferweckt Gott. Und seinen Namen setzte als Heil für alle Menschen. Und wenn wir diese Dringlichkeit begreifen, und wenn wir Jesus lieben, dann werden wir gerne Menschen davon sagen, wer Jesus für uns und für sie ist, was er uns bedeutet. Dann werden wir ihn gerne bezeugen. Wir wollen ihn bezeugen aus Liebe, wir wollen ihn bekennen aus Liebe. Es geht nicht darum, dass ich jetzt so ein Schuldgefühl mit mir rumtrage. Oh, ich bin durch die Straßenbahn gefahren und da waren zwei Leute, denen ich Jesus nicht bezeugt habe. Jetzt gehe ich mit einem schlechten Gewissen durch den Tag und ich muss ja ihn bekennen. Das ist hier damit nicht gemeint. Ja, wenn wir ihn bekennen wollen, bekennen sollen, dann aus Liebe. Das ist Ausdruck der Liebe zu ihm. Ich liebe Jesus und wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die Jesus schon deutlich gemacht hat. Und von das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das ist die Art und Weise, wie wir Jesus bekennen. Wir, wie Petrus, halten einfach Ausschau nach Gelegenheiten. Wir bekennen nicht gezwungen, sondern bereitwillig. Wir haben hier gelesen, dass Petrus voll vom Heiligen Geist erfüllt gesprochen hat. Das heißt, Gott hat uns mit allem ausgestattet, was wir dafür brauchen. Das ist nicht, dass ich jetzt meine Kraft zusammennehmen muss und mich überwinden muss und jetzt muss ich drei Sätze sagen. Ja? Darum geht's nicht. Aber Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und die Kraft des Geistes ist dafür da, damit wir seine Zeugen sind. Ich muss mir nichts ausdenken. Einfach ein paar Sätze dazu sagen, wer ist Jesus für mich? Was schätze ich an Jesus? Suche ich nicht irgendeine besondere Gelegenheit. Ich muss sie nicht kreieren und schaffen, sondern die hat Gott geschaffen und hat Gott gemacht. Ja, einfach mit offenen Augen und mit dem Verlangen danach. Ich möchte, dass Jesus bekannt wird. Ich möchte von dem reden, den ich liebe. Ich möchte, dass andere auch erfahren, wie gut es ist, mit ihm zu leben. Wie er hilft, aber auch wie er durchträgt. Durch Nöte und durch schwere Zeiten. Ja. Die Situation, jede Situation ist willkommen dafür, um zu sagen, wie ich Jesus jetzt und hier erfahre, erlebe, was er macht, wie er mich durchs Leben trägt. Wie wir schon gesagt haben, Petrus war einfach unterwegs zur Gebetsstunde und ergreift die Gelegenheit. Vielleicht überlegst du, ja, ich bin nicht so der Redemensch, ich bin eher so ein verschlossener, zurückgezogener und mir fällt es schwer, überhaupt mit Menschen zu reden und dann noch über Jesus, das ist dann dreimal so schwer. Und es ist auch nicht nötig, viele gute Sätze zu machen. Oft reicht es auch, dass ich einfach ein Lob, den ich bekomme, die Quelle angebe. Woher kommt das Gute, was die anderen bei mir gesehen haben? Sag, ja, das ist, weil ich Jesus liebe und er in meinem Leben ist. Viel mehr brauchst du nicht zu sagen, aber ziemlich sicher werden die Leute früher oder später danach fragen, wie denn jetzt, erzähl mal. Ja? Und dann kannst du einfach noch ein, zwei Sätze erzählen. Viel mehr ist es nicht. Ja, wir sind nicht herausgefordert, jedes Mal so ein komplettes Gespräch von Anfang bis Ende, wo Bekehrung am Ende steht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Jesus bekennen, als einfach in diese Gelegenheit hineinzusagen, was Jesus wichtig wäre. Und wenn wir uns davon lösen, von dieser Vorstellung, jetzt muss ich irgendeine geschliffene Rede halten, dann werden wir auch viel mehr Gelegenheiten sehen und ergreifen. Und ich muss nicht die Sorge tragen, ja, was wird jetzt daraus aus diesem Gespräch? Müsste Petrus ja hier auch, ja, wenn er den Leuten nicht sagt, ihr habt ihn gekreuzigt, ja, na, das kann viel bedeuten. Und sie haben gerade eine Nacht im Gefängnis verbracht. Diese Sorge ist nicht unsere Sorge, denn wir gehören ihm. Und wenn er sagt, ich möchte dich im Gefängnis haben, dann bin ich im Gefängnis. Ja. Aber mit ihm und kann ihn da bekennen, wo auch immer ich bin. Die Sorge dafür, was daraus wird, die brauche ich nicht zu tragen. Eine Gelegenheit, auf Jesus hinzuweisen, die findet jeder von uns, wenn unser Herz von dieser Liebe zu Jesus erfüllt ist. Wir können auch ein bisschen mitschauen. Manchmal ist es leichter, mit anderen zusammen unterwegs zu sein. So, geh doch mal mit dem Büchertisch in die Stadt und stell dich einfach dazu und hör zu. Für mich war es sehr spannend zu sehen, wie Anthony das macht, wie andere das machen, wie sie mit den Leuten reden. Oder lauf mal einfach mit Andreas Ackermann durch die Stadt. Ja. Das sind Leute, die wirklich den Mund nicht halten können. Ja. Es braucht Zeit, bis sie von Punkt A bis zum Punkt B gekommen sind, wo unterwegs Leute sind, mit denen sie dann ins Gespräch kommen, ja, und mit ihnen über Jesus reden. Oder mit Slava oder mit Michael Engelmann mal zum Neumarkt zu gehen. Das sind Gelegenheiten, wo wir das sehen können. Vor kurzem hatten wir hier eine Konferenz, wo man jeden Tag rausgehen konnte und hier zusammen lernen konnte, ja, wie man mit Menschen reden kann. Oder jemand zu diesen Kinderhauskreisen oder Kinderkreisen hier in Ostheim, in Neubrück und hilf einfach bei der Betreuung mit und hör zu, wie andere mit Kindern über Jesus reden. Also es gibt viele Gelegenheiten, Möglichkeiten, wo ich auch noch aus dem lernen kann, wie ich zusammen mit anderen unterwegs sein kann, um Jesus zu bekennen, um Jesus zu bezeugen. Nicht gezwungen, sondern bereitwillig. Das ist ein Markenzeichen für ein Bekenntnis zu Jesus aus Liebe. Ja, nicht, weil ich versprochen habe und ich halten muss. Und wenn ich das nicht getan habe, bin ich Versager, dann bin ich wie Petrus, ja. Er war auch der Überzeugung, er kann das, er wird das, er macht das. Einfach sich so dieses Vornehmen und jetzt werde ich, wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass du dann platt da sitzt und frustriert und enttäuscht über dich selbst, weil du es nicht schaffst. Stimmt, unsere Kraft reicht nicht dafür aus, ja. Aber wenn ich sage, Jesus, ich liebe dich und ich möchte zu dir stehen, egal wo ich bin, dann kann es gelingen. Den Geist Gottes hat Gott dir dafür gegeben. Zweitens, nicht gezwungen, bereitwillig, sondern bereitwillig, ohne Angst, sondern mit Freimütigkeit. Hier in diesem Text haben wir gelesen oder können weiterlesen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen, ja, die merkten so richtig, die Leute reden so freimütig. Ja. Irgendwie haben sie keine Angst, müssen eigentlich Respekt haben jetzt davor. Ja. Wisst ihr, was alles passieren kann, wenn man diesen Satz, ja, in keinem anderen gibt es das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, wenn man ihn jetzt in die Zeitung setzt. Wisst ihr, was dann passiert? Ja. Wir leben im Zeitalter der Toleranz. Wir akzeptieren alles, außer dass jemand sagt, dass er exklusiv ist. Natürlich kannst du auch Jesus predigen und Buddha predigen und Allah predigen und du kannst alle predigen. Einen darfst du nicht sagen, dass es nur Jesus ist, in dem es das Heil gibt. Ich kann mir vorstellen, was für ein Gewitter dann losgeht. Sie waren in einer Situation, die noch brisanter war. Aber sie hat mit Freimütigkeit sich zu Jesus bekannt. Wie unfair wäre das, wenn wir wissend, dass Jesus für die Sünden, für meine Sünde, für die Sünden aller Menschen am Kreuz gestorben ist, der einzige Weg ist, wie der Mensch erlöst werden kann, durch den Glauben an Jesus, der seine Sünden bezahlt hat. Wie unfair ist das, wenn man sagt, oh, geht doch auf andere Weise. Wir leben gerade jetzt im Zeitalter der großen Angst wegen Coronavirus. Und der Virologe sagt, das kann bis zum Sommer dauern, bis man so ein Gegenmittel wirklich entwickelt hat. Nächsten Sommer, nicht diesen, nächsten Sommer. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben dieses Mittel. Ja, wir haben dieses Mittel gegen den Coronavirus und er breitet sich aus und Menschen werden krank, die besonders alt oder krank sind, die sterben daran. Ja, und wir haben dieses Mittel und sagen, hier haben wir ein Mittel gegen den Coronavirus, aber ihr könnt auch dieses Mittel und auch dieses Mittel und auch dieses Mittel versuchen. Und wir wissen, nur dieses eine ist wirklich richtig. Was für eine Straftat begehen wir, wenn wir den anderen verschweigen? Wo nicht nur ein Gegenmittel gegen ein Virus ist, sondern ein Gegenmittel gegen den ewigen Tod, gegen ewiges Verderben, gegen die ewige Hölle ist. Und das ist Jesus allein. Es gibt keinen anderen. Was haben wir da zu fürchten? Wir können mit Freimütigkeit zu den Menschen reden, zu allen Menschen. Es gibt keine Klasse von Menschen, die herausgenommen ist und die diese Botschaft nicht bräuchte. Genauso wie damals, sie sahen, dass es einfache Menschen waren, aber sie mit Freimütigkeit reden und reden zu Leuten, die hochgradig gebildet sind und Machtpositionen besetzt halten. Sie reden auch zu ihnen. Sie reden zu Theologen. Aber wie es ein Kind, das gerne auch Jesus bezeugen wollte, einmal erging, dass sie mit einem Mann in der Schlange stand und dann ist ja Zeit, ne? Und dann fing er an zu erzählen, wie sehr er Jesus liebt, weil Jesus für ihn gestorben ist. Und erzählt dem Mann das und er guckt herab. Ja. Sagt dem Kind, ja, das ist schön, weißt du, ich bin Theologe. Und das Kind blinzelt und erzählt weiter von Jesus. Er sagt, ja, das ist alles schön, dass du mir erzählst, aber ich bin Theologe. Er sagt das Kind, ich weiß nicht, was Theologe ist, aber Gott vergibt bestimmt auch diese Sünde. Ja. Ja. Mit anderen Worten, welchen Grad und Titel der Mensch auch hat, er braucht diese Botschaft von Jesus. Ja, er braucht Jesus, der ihn als Einziger erlösen kann. Ob nun jemand reich oder arm ist, gebildet oder erfolgreich oder gescheitert ist, alt oder jung, ob ein Deutscher ist oder aus einem anderen Land kommt, ob er einen Professor, einen Doktor oder anderen Titel hat oder noch keinen Schulabschluss hat. Ja, ob Schüler, Azubis, Studenten, Betriebsleiter, Ingenieure, Handwerker, Fließbandarbeiter, Monteure, Leiharbeiter, Arbeitslose, arbeitsunfähige Rentner, Behinderte, besondere, gewöhnliche Menschen. Wer immer es ist, jeder braucht Jesus. Ja, und das befreit uns. Ja. Gibt uns Freimütigkeit, zu Menschen über Jesus zu reden. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir auf jemanden treffen, der genauso Jesus liebt. Ja? Und dann haben wir so einen gemeinsamen Herzschlag. Ja? Und wenn es jemand ist, der Jesus so nicht kennt, ist das so eine hervorragende Gelegenheit, von dem zu reden, den ich liebe. Ja? Zu dem zu reden, den Jesus liebt. Ja? Immer dann, wenn ich den liebe, den der Mensch liebt, den ich liebe, ist es Ausdruck der Liebe auch zu ihm. Aus dieser Liebe heraus können wir ohne Angst mit Freimütigkeit Jesus bekennen. Wir können dann auch die Konsequenzen oder die Folgen, die Nachteile dafür in Kauf nehmen. Barclay schreibt über John Knox, er hatte so viel Gottesfurcht, dass er keinen Menschen mehr gefürchtet hat. Das ist eine gute Aussage. Je mehr Respekt ich vor Gott habe, je mehr Liebe ich zu Gott und zu Jesus habe, desto weniger habe ich diese Menschenfurcht, die uns oft knechten will, uns einschränken will, uns bedrücken will. sondern ich trete auf im Namen dessen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Ich trete auf im Namen dessen, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Im Namen dessen, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Das, was ihr heute bekannt habt, bezeugt habt, hier in der Taufe, das können wir auch mit unserem Mund bekennen. Deswegen möchte ich uns dazu ermutigen, das zu tun. Wir gehen wieder an unsere Arbeitsplätze morgen oder in unsere Schulen. Wir gehen einkaufen, wir begegnen Menschen in unserer Freizeit. Wir erleben, wie Jesus in unserem Leben wirkt. Wir handeln in seinem Namen. Und was alles Jesus bewirkt, das können Bücher nicht mehr fassen. Wir werden von anderen Menschen zur Rechenschaft gezogen, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir so reagieren, wie wir es tun. Das sind alles Gelegenheiten, Jesus zu bekennen. Lass uns aus Liebe zu diesem Jesus, voll Geistes, den er uns gibt, ihn bekennen. Mit offenen Augen dieser Welt gehen und sehen, wo wir davon reden können, wo voll unser Herz voll ist. Voll von Jesus, der uns erlöst, der uns liebt, mit dem wir leben, den wir erfahren, erleben in unserem Alltag. Wir können das heute hier gleich beginnen. Wir werden gleich Zeit haben, Kaffee unten oder im Foyer miteinander auch ein bisschen zu teilen. Wie erfahren wir Jesus? Wie erleben wir ihn? Wo macht Jesus etwas in unserem Leben? Lass uns Zeugnis sein im Namen Jesu für Menschen, die ihn brauchen. Amen.